Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Ebru Taşdemir, die bei der TAZ arbeitet und sich ehrenamtlich bei den neuen deutschen Medienmachern engagiert. Es ist ein Zusammenschluss von Journalistinnen mit internationalen Wurzeln. Guten Tag, Frau Taşdemir.
Guten Tag.
Schön, dass Sie dabei sind und schön, dass Sie uns zuhören. Frau Taşdemir, es ist ja immer so ein bisschen interessant, wo Sie denn sitzen, weil Sie ja nach wie vor leider nicht ins Studio kommen können. Hier, was sehen Sie, wenn Sie sozusagen vor sich herblicken, über den Bildschirm hinwegblicken?
Genau. Ich bin im Wohnzimmer, mein Homeoffice sozusagen aufgeschlagen. Also es ist so ein bisschen alles gerade, manchmal auch Esszimmer, wenn wir mit den Kindern Netflixen, muss ich leider zugeben, aber das machen wir dann auch ab und zu. Und ich schaue auf ganz viele Bäume, das ist ganz schön und ich hoffe, das wird bald alles grün, wenn ich jetzt so rausgucke. Momentan sind es noch so ein paar Zweige mit so noch ein paar herbstlich braunen Blättern und ich schaue auf meine beiden Blumenfensterbänke und meine Orchidee blüht seit gestern, da freue ich mich sehr drüber. Die hatte ich von meinem Papa bekommen im letzten Jahr, da hatte sie auch geblüht und jetzt blüht sie erneut, also weiß ich nicht,
im Frühling. Gutes Zeichen, so, macht einem irgendwie Mut, ne, wenn so eine Blume dann tatsächlich erblüht und außerdem sowas hat man oft im Büro nicht.
Das hat man im Büro nicht, obwohl ich muss sagen, bei uns in der Tat ist es sehr grün. Da blüht es nicht, aber es ist unglaublich grün. Also unser langjähriger Kollege Helmut Högel kümmert sich sehr ausgiebig um die Pflanzen dort und es ist eigentlich fast so wie im TAZ-Büro, muss ich sagen, nur ohne Kollegen.
Das ist immer ein bisschen schade, ne? Ohne Kollegen. Und da muss man sich dann digital zusammenschalten, was, wie wir wissen, manchmal etwas schwierig ist, aber auch geht. Na gut, wir sind, wie gesagt, auch digital zusammengeschaltet. Wir besprechen die Themen dieses Tages und gleich unser erstes Thema ist der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der sich ja heute im Bundestag den Fragen der Abgeordneten stellen muss. Wenn zu Anfang eigentlich der Pandemie die Opposition ja sehr einverstanden und still wirkte, dann ist sie das jetzt nicht mehr. Wir hören mal Amira Mohamed Ali, die Fraktionschefin der Linken. Sie sagt,
das Corona-Management ist eine einzige Katastrophe.
Eine Katastrophe, weil eben so viele Leute jetzt sich ärgern, dass so wenige erst gegen Corona geimpft sind. Auch sich ärgern, weil die Schnelltests als Angebot für alle nicht wie angekündigt jetzt am Montag tatsächlich kommen. Ebru Taşdemir von der TAZ zugeschaltet. Jens Spahn, Frau Taşdemir, ist schon jetzt ordentlich unter Druck, oder? Was sagen Sie?
Ich vermute ja, dass er sich unter Druck fühlt. Auf der anderen Seite kann er sich ja auch dessen bewusst sein, dass er doch einiges hingebogen hat und hingekriegt hat. Das wird er wahrscheinlich auch immer wieder zu Wort bringen heute, dass es doch ganz gut geklappt ist, dass Deutschland zum Beispiel so gut durch die erste Welle gesegelt ist und so weiter. Und jetzt mit den Ankündigungen zu den Corona-Schnelltests, wahrscheinlich war es natürlich auch so ein bisschen dem Umgang, Umgang mit seiner Ankündigung geschuldet, dass er jetzt auch so viel Kritik erntet. Das war ja eine Twitter, also er hat es ja per Tweet, wir erinnern uns ja an ungünstige Zustände auch aus den USA, wo politische Entscheidungen per Twitter angekündigt wurden und das alles nicht so ganz glücklich dann erscheint. Und ich meine, über Twitter kann man das Land nicht regieren, sagt ja auch der SPD-Parlamentsgeschäftsführer Carsten Schneider dazu. Und diese Ankündigung und dass da wenig daherkommt, das ist wahrscheinlich auch so ein Problem von einem Gesundheitsminister, der vieles richtig machen will und nach vorne prescht und dann wahrscheinlich auch immer wieder an den ganz banalen Geschichten wie, wer trägt die Kosten eigentlich dafür, wie wird das alles eigentlich umgesetzt. Er hat heute Morgen im MoMA gesagt, dass man das zuweilen auch im Discounter bekommen kann, also in irgendwelchen Drogeriefachgeschäften. Also ich finde das eigentlich gar nicht mal alles so schlecht, ne? Also wenn man das schnell gut bekommen kann, aber ich glaube, es hapert einfach bei der Umsetzung und wir sehen es ja auch generell in der Corona Politikstrategie der Bundesregierung. Es ist natürlich auch nicht so einfach, mit 16 verschiedenen Landesregierungen immer wieder um den Weg zu, also um den richtigen Weg dann letztendlich zu debattieren. Und bei Spahn, mal schauen. Also ich meine, das ist natürlich auch so ein bisschen Bundestagswahlkampfzeiten und vermutlich sind auch ganz, ganz viele Angriffe auch dem geschuldet, dass es natürlich jetzt so mehr oder weniger in der heißen Phase des bevorstehenden Bundestags, der Bundestagswahlen ist. Ne?
Ja, gut, wäre natürlich auch eine Möglichkeit, sich jetzt zu profilieren und Dinge richtig zu machen. Insofern konnte man sich schon fragen, warum diese Ankündigung 1. März, das hätte man ja offen lassen können und hätte sagen können, möglichst bald kommen die Schnelltests oder so. Insofern, ja, harsche Kritik von der Opposition. Wir hören mal Marco Buschmann, den parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Fraktion, der sagt:
Deutschland darf den Stillstand nicht zur Staatsphilosophie erheben.
Haben Sie das Gefühl, dass Deutschland den Stillstand zur Staatsphilosophie erhebt?
Ja, das sind so Angriffe. Also ich meine, so wie wir 81 Millionen Bundestrainer sind und ganz genau wissen, wie es in der Bundesliga laufen sollte, gibt es natürlich jetzt auch ganz viele Impfexperten und Corona-Experten und so weiter. Also einerseits finde ich, ist dieses Bedachte, was die Lockdowns angeht, was jetzt auch wieder so ein bisschen wahrscheinlich auch, also wir diskutieren ja über Lockerungen momentan auch. Also dieses Bedachte gefällt mir ganz gut und deshalb würde ich das nicht als Stillstand bezeichnen. Mhm. Aber natürlich sieht es von der anderen Seite so aus, als ob es einen Stillstand gibt, in dem es zu wenig Impfstoffe gibt, dann bleiben auf der anderen Seite Impfstoffe irgendwo hängen, weil die keiner haben will oder weil die keiner verimpft bekommen will, AstraZeneca zum Beispiel. Und also man kann es als Stillstand auslegen, man kann es natürlich aber auch als sehr bedachte Pandemiepolitik auslegen. Also das ist kommt immer auf die Seite an, woher man das betrachtet wahrscheinlich.
Ja, und die FDP sagt, wir brauchen einen abgestuften Öffnungsplan jetzt und der liegt ja vor. Gerade das RKI hat ihn vorgelegt und die Kanzlerin hat ja auch schon sozusagen einen vorgestellt im CDU-Präsidium Anfang der Woche, was dann durchsickerte. Aber das RKI, um das nochmal zu sagen, hat diesen Plan unter dem Titel Control Covid vorgelegt. 12 Seiten. Da soll es dann lokale Lockerungen geben. Man soll sich nicht mehr nur an Inzidenzwerten orientieren, sondern auch andere Indikatoren einbeziehen, wie zum Beispiel Auslastung der Intensivbetten, Höhe des R-Werts, Verbreitung von Virusvarianten. Also insofern scheint ja doch was in Bewegung zu sein, oder?
Das glaube ich auch. Also ich meine, natürlich müsste man vielleicht auch genau gucken, wo macht es denn Sinn? Also wo Menschen zusammenkommen, so wie hier in einer Metropole wie in Berlin, da macht es wahrscheinlich eher Sinn zu gucken, okay, wir müssen den R-Wert unter 50 oder unter 35 halten und den Inzidenzwert, pardon.
Ja, der und, R-Wert wäre dann unter 1, also dass man nicht eine 1, weitere Person ansteckt.
Genau,
oder?
Genau, 0,7 ist da, glaube ich, so der Grenzwert oder noch besser wahrscheinlich weitaus viel mehr drunter. Und in kleineren Ortschaften, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man so an kleine, also in kleinen Dörfern, da macht es einfach keinen Sinn, den Einzelhandel zu schließen oder so lange geschlossen zu halten. Ne? Also da denke ich auch, dass es weitaus nötiger ist, genau und punktuell zu gucken, wo macht es wirklich Sinn, also wo sind die Zahlen so weit unten, dass wir wieder den Einzelhandel zum Beispiel öffnen können, dass wir Dienstleistungen öffnen können. Darum geht es ja hauptsächlich und auch natürlich, dass wir vielleicht auch Museen öffnen können und eben Kulturstätten öffnen können, also Theater und Kinos, weil ich glaube, die Leute sind sich dessen auch klar darüber, dass es natürlich auch eine Form des Abstumpfens gibt natürlich. Also man kann nicht die ganze Zeit Netflixen, so wie ich mit meiner Familie. Man möchte auch wieder ins Museum und wenn mit genügend Abstand kann man das natürlich auch machen. Also solche Sachen, finde ich, sollten auch in diese Lockerungsdebatte mit reinkommen. Ja. Natürlich ist es wichtig, dass man die Schulen öffnet, auf jeden Fall.
Ja.
Aber eben auch mit den nötigen Voraussetzungen und zu machen. Finde ich super.
Das hat ja auch die Kanzlerin gesagt, also dass sie im dritten Schritt auf jeden Fall auch die Museen und die Restaurants und eben andere Kulturstätten mit in den Blick nehmen will. Wir bleiben nochmal bei den Personalien. Jens Spahn, der Gesundheitsminister, ist unter Druck, aber es gibt noch eine Ministerin, die unter Druck ist und das ist die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Da geht es nicht um Corona, sondern um den Umgang mit dem KSK, mit dem Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr und das ist gleich unser Thema. Jetzt auch aus dem Hauptstadtstudio zugeschaltet mein Kollege Klaus Remme. Denn wir möchten fragen, wie denn die Sitzung im Verteidigungsausschuss des Bundestags läuft. Es geht da ja vor allem auch um die Frage, ob Annegret Kramp-Karrenbauer, die Verteidigungsministerin, unter Druck ist. Und das könnte der Fall sein, weil Anfang der Woche der Kommandeur des KSK, des Kommandos Spezialkräfte der Bundeswehr, Markus Kreitmeier, eigentlich ja, hätte abgesetzt werden sollen. Es hieß, er sei nicht mehr zu halten, er müsse gehen, weil KSK-Soldaten Munition gehortet haben und die einfach zurückgeben konnten, ohne dafür Strafe befürchten zu müssen. Da gab es also eine sogenannte Munitionsamnestie und das sei unrechtmäßig gewesen. War es das aber tatsächlich? In jedem Fall ist Kreitmeier immer noch im Amt, Herr Remme. Und da ist die Ministerin tatsächlich jetzt offensichtlich in der Bredouille. Wie ist es denn hochhergegangen in dieser Verteidigungsausschusssitzung oder wie ja. ist die gelaufen?
Ich würde gerne Mäuschen spielen. Ich bin leider nicht im Ausschusssaal und die Befragung läuft noch. Aber es ist völlig klar, dass die Abgeordneten seit Tagen wirklich unzufrieden sind, weil die Vorwürfe, die sie oder den Sachverhalt, den sie beschrieben haben, der ist seit Freitag im Detail in der Welt. Und da wir hier eine Kollegin haben, die für die Taz arbeitet, will ich gerne erwähnen, dass die Taz in den Tagen davor schon grundsätzlich zu diesem Thema Munitionsamnestie berichtet hatte. Darüber hinaus, wie ist das gelaufen? Wer hat es gewusst? Wer hat es angeordnet? War es rechtlich geboten? War es legal? Welche Konsequenzen müssen gezogen werden? All das war unbeantwortet. Das Ministerium hat weitgehend geschwiegen in diesen ersten Tagen der Woche und entsprechend unzufrieden waren die Abgeordneten, als sie in den Ausschusssaal gingen. Hören wir mal hier Rüdiger Lukassen, den Obmann der AfD. Er weiß, wovon er spricht. Oberst AD.
Wenn ein Kommandeur eine solche Amnestie für Munition lässt und dann Zehntausende von Munitionsteilen zurückgegeben wurden, dann ist da was im Argen. Und wenn die Ministerin das auch noch gewusst hat, dann hat sie von einem Dienstvergehen Kenntnis erlangt. Und wenn sie dann nichts unternimmt, begeht sie selbst ein Dienstvergehen.
Also soweit die Stimme aus der AfD und Tobias Lindner von den Grünen noch dazu.
Allega Badur hat heute schon Erklärungen von der Ministerin. Wir haben ja übers Wochenende nur Schweigen aus dem Verteidigungsministerium bekommen. Seit Freitag wissen wir von dieser Munitionsamnestie. Bis heute war das Ministerium nicht sprechfähig dazu. Das ist ein Zeichen von einem unglaublichen Chaos. Mein Eindruck ist, man weiß hier in Berlin im Bendlerblock nicht, was im KSK tatsächlich abgeht.
Also schon die Tatsache, dass die Verteidigungsministerin selbst heute spricht, glaube ich, ist ein deutliches Zeichen. Da ist die Lage ist ernst.
Sehr ernst, oder, Frau Taschdemir? Das hört man tatsächlich in diesen Stimmen.
Ja, das ist sehr ernst. Ich bin auch total gespannt, was jetzt Frau Karrenbauer dazu sagen wird. Also sie hat sich ja davor schon sehr deutlich gezeigt, was so rechtsextreme Tendenzen in der KSK angeht. Also ich vermute, das wird wahrscheinlich nochmal wirklich, ich würde nicht sagen Skandal, aber ich würde schon sagen, dass es, dass die Ernst der Lage gesehen wird und dass man sich da auch dementsprechend erklären lassen muss. Und,
also Herr Remme, wenn man sagen kann, die Fragen lauten weiterhin, wer wusste was wann, oder? Und da muss man eben wissen, war die Ministerin informiert über die Vorgänge?
Ja, bis Montag war es ja so, dass das Ministerium nicht einmal die Aktion als solches bestätigen wollte. Da sind wir inzwischen weiter. Seit gestern Abend und möglicherweise hat es mit dem Auftritt der Wehrbeauftragten zu tun, die ja gestern ihren Jahresbericht vorgestellt hat, wissen wir, dass man im Ministerium sehr wohl von dieser Aktion wusste. Denn das Heer, das die eigentlichen Ermittlungen führt, hat im Rahmen einer Taskforce diese Aktion angesprochen. Das hat sich natürlich bis ins Ministerium, auch bis zum Generalinspektor hin gesprochen. Ob Annegret Kramp-Karrenbauer das gewusst hat, es ist fraglich, weil sie hat es einfach in all ihren Sprachen auch in dem Zwischenbericht an Sie von November nicht erwähnt. Und die Wehrbeauftragte war ja gestern ähnlich unwissend, als sie sagte, ich habe mich da zweimal umgesehen im KSK. Ich habe mit dem Kommandeur gesprochen, Markus Kreitmeier. Ich habe einen guten Eindruck von dem Mann. Aber diese Aktion, es wurde ja eben klar, fünfstellige Anzahl von Munition, die da zurückgegeben wurde, Handgranate. Also möglicherweise gibt es hier Strafvereitelung im Amt, möglicherweise Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. All das liegt auf dem Tisch. Und ich will ein zusätzliches Problem erwähnen. Markus Kreitmeier ist eine Schlüsselfigur, wenn es um das Kernanliegen der Ministerin im KSK geht, nämlich die Ermittlungen in Sachen Rechtsextremismus. Da hat er sich hervorgetan als wirklich wichtiger Verbündeter von Kramp-Karrenbauer. Und deswegen wird man sehr lange Finger haben, ihn möglicherweise gehen zu lassen.
In der Tat, sie wollte mit ihm zusammenarbeiten. Jetzt kann man ja wahrscheinlich denken, das ist als gescheitert zu betrachten, oder? Das hat jedenfalls nicht funktioniert. Oder denken Sie, das wird sich noch zeigen, dass es doch ging?
Ich habe den Eindruck, dass das Ministerium hier versucht, eine Grenze zu ziehen, nämlich einerseits zu dem Thema Rechtsextremismus im KSK, völlig klar, Chefinnensache, Annegret Kamm-Karrenbauer hat das an sich gezogen, Kreitmeier gilt da als zuverlässiger Verbündeter. Ich erinnere an den Brief, den Kreitmeier an seine Soldaten geschrieben hat im Mai, ein wirklich ungewöhnlicher Ton. Er sagte, wir haben Individuen in den Reihen, die hier rechtsextrem empfänglich sind und wenn sie die Bundeswehr nicht von selbst verlassen, dann werden wir sie finden und wir werden sie entfernen, Zitat. Ein ganz anderer Fall ist die Munitionsamnestie und da wird gerade von Seiten des Ministeriums darauf hingewiesen, dass Frau Kamm-Karrenbauer die Ermittlungen delegiert habe in Richtung Heer. Ob da jetzt schon ein Puffer gebaut wird für mögliche Konsequenzen, das ist eine der wichtigen Fragen.
Also noch einiges ist da aufzuklären. Vielen Dank an Klaus Remme und danke auch bis hierher an Ebru Taşdemir von der TAZ. Es ist ja immer wieder interessant festzustellen, dass man eigentlich das, was man denkt, auch deshalb denkt, weil man zu einer gewissen Gruppe gehört, zu einer bestimmbaren Gruppe. Das sagt zumindest die Wissenschaft. Und wenn es jetzt ums Akzeptieren der Corona-Maßnahmen geht oder ums Impfen, dann gilt das natürlich auch. Die Bertelsmann-Stiftung hat das erforscht und eine Umfrage in Auftrag gegeben, die Judith Welminski für uns so zusammenfasst.
Das Meinungsforschungsinstitut Norstadt befragte im letzten November 1012 Erwachsene online. Dabei machten die Wissenschaftler 7 sogenannte Wertemilieus aus: Idealisten, Humanisten, Materialisten, Beziehungsmenschen, Konservative, Macher und Selbstverwirklicher. Am weitesten auseinander in der Bewertung der Anti-Corona-Maßnahmen liegen die leistungsorientierten Macher und die bescheidenen Humanisten. Rund 80% der Humanisten akzeptieren Einschränkungen, um die Pandemie zu bekämpfen. Unter den Leistungsorientierten hingegen lehnt fast die Hälfte Freiheitseinschränkungen voll und ganz oder eher ab. Während rund 3/4 der Humanisten positiv auf Corona-Schutzimpfungen schauen, wollen sich 44% der Leistungsorientierten auf keinen Fall impfen lassen.
Also 44% dieser Leistungsorientierten, und die sind charakterisiert meist unter 40, meist männlich, oft hohes Einkommen, die wollen sich auf keinen Fall gegen Corona impfen lassen. Das ist doch interessant, oder Frau Taşdemir?
Total, total. Also ich habe da jetzt auch sehr interessiert drauf geblickt und also ich meine, ich will nicht dieses Klischee bemühen, aber dass sich wieder Männer so hervortun, ist natürlich echt interessant.
Naja, man fragt sich, warum ist das so? Hat man vielleicht, wenn man ein hohes Einkommen hat, wenn man voll im Leben steht, dann hat man einfach keine Angst und sagt, ich brauche die Impfung nicht. Also lässt man sich normalerweise impfen aus Angst, weil man es nicht haben will, weil man es nicht weitergeben will? Oder was ist eigentlich der tiefere Grund? Will man solidarisch sein? Sind die Leistungsorientierten nicht solidarisch? Es ist echt eine interessante Frage.
Absolut. Also ich verstehe auch, dass man natürlich als Kämpfer wahrscheinlich, also wahrscheinlich sind es viele Selfmade-Men darunter oder auch viele Leute, die, weiß ich nicht, eigene Kanzleien haben, eigene Praxen führen und so weiter, die sehr darauf bedacht sind, ihr eigenes Glück zu bestimmen, sage ich jetzt mal in Anführungspunkten. Sie sehen das natürlich gerade nicht, aber ich mache gerade so mit dem Fingerchen kleine Anführungspunkte. Also die ihr eigenes Glück bestimmen und quasi selber verantwortlich sind für ganz viele. Und da ist so ein gewisser, ein Skepsis dabei, auch gegenüber wahrscheinlich Männern, die eben nicht so, nicht so als Macho und als Macher rüberkommen. Also wir erinnern uns beide wahrscheinlich auch sehr häufig an diese Hate-Wellen, also diese Hasswellen, die zum Beispiel dem Virologen Christian Drosten entgegengeploppt sind oder auch Karl Lauterbach, weil das sind ja keine klassischen Arnold Schwarzenegger-Männer, sage ich jetzt mal in dem Sinne, sondern sehr bedachte Menschen, sehr vorsichtig formulierende Menschen und auch Männer, die zwar im Rampenlicht stehen, einerseits in der Öffentlichkeit stehen, aber dies nicht unbedingt für sich nutzen müssen, sondern weil sie einen Auftrag haben, nämlich die Öffentlichkeit zu informieren. Und ich glaube, das kommt bei diesen Männern, also es ist jetzt wirklich, wirklich, wirklich Küchenpsychologie oder Homeoffice-Psychologie, aber ich vermute, das kommt bei diesen Männern nicht so gut an, vor allem eben bei den Männern, die so sehr darauf bedacht waren, dass sie oder sehr darauf sich zurückziehen können, dass sie alles ja selber schaffen mit ihren mit ihrer eigenen Hände Arbeit quasi.
Ja, ja, so ein Gefühl, dass genau, dass man eben ein Macher ist, sind natürlich auch Frauen drunter, also es sind hauptsächlich Männer, aber auch Frauen dabei, Macherinnen. Klar. Und dem gegenüber stehen eben die sogenannten bescheidenen Humanistinnen. Also da sind es meist Frauen, meist über 50. Und interessant ist, die Humanistinnen, die wählen eher die Grünen und die Macher, die wählen eher die CDU. Also scheint so zu sein, dass die Humanistinnen, die also die Grünen wählen und die für Werte wie Gleichheit, Pluralität, Bescheidenheit stehen, dass die sagen, ja, also impfen werde ich mich schon. 3/4 von denen sind den Impfungen gegenüber positiv eingestellt.
Es hat ja auch viel mit so einem gelebten Gerechtigkeitssinn oder auch mit so einem gelebten Solidaritätssinn zu tun. Ne? Also ich meine, dass man aufeinander achtet, gut, kann man wahrscheinlich eher auch so im grünen Milieu vermuten oder auch eher in dem sozial orientierten Milieu. Und ich weiß nicht, also bei der CDU, gut, da vermutet man es ein bisschen weniger, aber auch da gibt es natürlich vernünftige Stimmen oder bei Leuten, die die CDU wählen. Ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, um Gottes Willen, aber also dieses Solidarische, dieses Gemeinschaftliche, das sind ja so Werte, die jetzt quasi mit der Corona-Pandemie nochmal an Zulauf gewonnen haben und wo man sich natürlich auch Gedanken drüber macht, okay, wenn ich die anderen schütze, schützen die anderen mich auch. Und das ist quasi so wie so ein Gesellschaftsvertrag, ne? Also wie so ein gelebter Gesellschaftsvertrag.
Aber eben, das würde man auch bei der CDU oder bei den CDU-Wählern, Wählerinnen vermuten. Und nun sind aber die Macherinnen CDU-Wähler und wollen sich eben zum großen Teil nicht impfen lassen. Jetzt würde mich aber doch nochmal interessieren, wie ist es denn mit der Taz-Klientel? Gibt es da, haben Sie da Einschätzungen?
Ja, das ist spannend, ne? Also die Taz hat zum Beispiel, ich habe nochmal aufs Datum geguckt, wir hatten so eine Sonderausgabe zur Corona-Pandemie, also 6 Mythen und wie sie entzaubert werden und wo unter anderem auch mit vielen verschiedenen Corona-LeugnerInnen gesprochen wird, unter anderem mit dem Professor Ioannidis, der zum Beispiel am Anfang der Pandemie oft damit zitiert wurde, dass es nicht schlimmer wäre als eine Grippe und dass es keine Übersterblichkeit gäbe und so weiter. Und das hat er dann auch in dem Interview zurückgenommen, in dem Sinne, dass er gesagt hat, dass er wäre falsch zitiert worden. Also die Taz-Klientel ist nochmal eine spezielle Klientel, weil wir bekommen natürlich oder haben auch mit im Laufe der Pandemie, also vor allem in den letzten Monaten, viele Leserbriefe bekommen, wo immer wieder darauf hingewiesen wird, dass wir doch die kritische Gegenöffentlichkeit sind und warum wir jetzt Staatspolitik quasi gut finden und warum wir die Regierungsgeschäfte gut finden würden und so weiter. Und ich finde es ja total, also vom Grunde her finde ich es total sympathisch, erstmal kritisch eingestellt zu sein. Ne? Und ich meine, das ist ja natürlich auch die Funktion einer linken Tageszeitung, sich viele Begebenheiten und viele politische Aktionen der Regierung eher kritisch zu betrachten oder auch, weiß ich nicht, von Unternehmen und so weiter und auch die Pharmaindustrie sich nochmal kritisch zu betrachten. Aber das, was da passiert ist, ist wirklich, also ich würde nicht sagen, dass der Großteil der Taz-Leserschaft oder der Taz-Abonnentenschaft so drauf war, aber doch so ein Anteil, dass man sich schon Gedanken gemacht hat, warum ist das so? Und vermutlich ist da so eine kritische Masse von Leuten, die wirklich alles ablehnen, was da kommt. Und ich meine, mit den sozialen Medien kann man sich natürlich auch nochmal ganz anders informieren. Also im Sinne
kann
von
man dann in einer Blase
schaffen.
Sein. Ja.
Genau, genau. Oh. Und es sind viele Menschen darunter, die Homöopathie gut finden, Anthroposophie gut finden. Also auch so ein bisschen das, was natürlich auch die Taz-Klientel auch klassisch natürlich immer wieder mitträgt und auch davon profitiert, aber natürlich auch so ein bisschen in die DNA der Taz-Leserschaft mit eingewoben ist. Und deshalb, ist schon interessant. Und wir haben eben versucht, oder die Kollegen haben mit dieser Sonderausgabe versucht, auch so ein bisschen im Bekanntenkreis nochmal Argumente zu haben, um bestimmten Mythen eben etwas entgegensetzen zu können. Nämlich, das sind wissenschaftliche Fakten, die da gerade auf dem Tisch stehen. Und wenn die Regierung gerade den führenden WissenschaftlerInnen folgt quasi und die neuesten Erkenntnisse mit einarbeitet, dann ist es ja nichts Schlimmes. Aber man kann ja trotzdem kritisch bleiben als Journalistin und als Journalistin.
Ja, kritische Distanz ist, glaube ich, immer gefordert. Wir halten aber jetzt nochmal fest, am Ende dieses Gesprächs, rund 2/3 der Deutschen insgesamt sind den Corona-Maßnahmen gegenüber grundsätzlich positiv eingestellt. Wir wollen über eine Aussage einer Berliner Schauspielerin sprechen, Jella Haase. Die hat sich nämlich in der Zeit, in diesem Heft, das die Zeit zum Thema Verbrechen rausbringt, Zeitverbrechen, so geäußert, dass sie sagt, die Rote Armee-Fraktion, also die RAF, die habe Menschen umgebracht und das dürfe und wolle sie nicht verharmlosen, aber sie teile den Grundgedanken der RAF, genauer die Kapitalismuskritik. Im Zitat, wenn ich das jetzt sage, hat sie gesagt, der ausufernde Kapitalismus und die Märkte müssen gesetzlich besser reguliert, Konzerne wie Amazon oder Google ganz anders besteuert werden. Frau Schaschemir, das hat die Welt unter anderem aufgegriffen. Wie sehen Sie so eine Aussage? Jella Haase kennen wir aus Fuck You Goethe, da hat sie die Chantal Ackermann gespielt, diese aufmüpfige Schülerin. Ist da jetzt das in Ordnung, dass sie einfach so eine grundsätzliche, also ja, Übereinstimmung mit den Zielen der RAF formuliert?
Ich vermute, es war ein bisschen unglücklich formuliert. Ich habe leider das Zeitverbrechen-Interview nicht gelesen. Ich werde versprochen, sofort zum Kiosk rennen und mir ein Zeitverbrechen-Magazin gleich kaufen.
Ja, es ist in der Welt zum Beispiel schon richtig zitiert worden. Also ist nicht
von, ja, genau. Das Weltzitat habe ich auch. Also ich dachte mir, ich lese mir das Interview nochmal in voller Länge durch, weil ich meine, es geht ja darum, was sie an den Satz vorangestellt hat. Ne? Also die RAF hat Menschen umgebracht und das will ich nicht verharmlosen, hat sie ja gesagt, den Grundgedanken, und zwar welchen Grundgedanken? Ich meine, das war in den 70ern wahrscheinlich schon Konsens in vielen linken Gruppierungen, dass es Kapitalismuskritik geben sollte und geben muss. Und das ist natürlich jetzt auch nochmal für die jüngere Generation auch wieder ein Faktor, der bestimmt wird, dass man den Turbokapitalismus kritisieren sollte. Und wenn sich Jelle Haase mit der RAF beschäftigt, das macht sie, glaube ich, auch, indem sie Texte für die Bühne vorbereitet, soweit ich das erinnere, dann ist das wahrscheinlich auch nochmal ein Punkt, auch für die jüngere Generation. Ich vermute, dass sie auch in den sozialen Medien unterwegs ist, sich mit der RAF zu beschäftigen und natürlich auch zu gucken, wie hat sie diese Ziele umgesetzt. Sie haben über 30 Menschen umgebracht. Das war ja nicht wenig.
Und sie sagt ja auch, das will sie auf gar keinen Fall verharmlosen. Es geht ihr um gesellschaftliche Umwälzungen. Und sie sagt eben, solche beginnen damit, den Status quo, bestehende Normen und Verhaltensweisen zu hinterfragen. Und da müsse man eben manchmal auch Regeln und Gesetze übertreten. Also das ist sozusagen der Denkraum, in dem das Interview stattfindet. Und sie sagte, das ist vertretbar, beim Klimaschutz zum Beispiel illegale Besetzungen durchzuführen im Hambacher Forst oder im Dannenröder Wald. So ist es eben, wie soll ich sagen,
das ist Kapitalismuskritik.
Genau.
Und eine Welle der Welt wahrscheinlich. Also die haben eine große Welle jetzt um das Interview gemacht und sich eine Zeile rausgepickt. Aber ich vermute, das, was sie da sagt, das stößt schon bei vielen Jugendlichen, die sich natürlich auch angesichts der drohenden oder der schon beginnenden Klimakrise sich natürlich Gedanken darüber machen, sag mal, das mit diesem Kapitalismus, das kann ja nicht alles gewesen sein und natürlich kann man das alles zurechtstutzen. Und eben, also sie sagt ja auch was total Richtiges, ne? Also Amazon,
aber Frage, ja, Frage wäre aber natürlich, wenn jetzt zum Beispiel sie den Grundgedanken des NSU teilen würde und sagen würde, ja, die haben Menschen umgebracht, aber den Grundgedanken teile ich, dann gäbe es einen Aufschrei.
Der NSU und der RAF, also das beides zu vergleichen, ist natürlich nochmal sehr interessant.
Naja, wenn man sagt Terror, man ist sozusagen, natürlich. Ja, man bringt sich in Verbindung mit solchen terroristischen Vereinigungen.
Also ich würde den Linksterrorismus nicht mit dem rechtsextremen Terrorismus gleichsetzen wollen. Und wenn man sich mit dem Grundgedanken des NSU, ich weiß nicht, gemein macht, dann hat man wirklich ein sehr menschenverachtendes Bild wahrscheinlich. Was sie macht, ist ja.
Ja, aber Sie haben ja selbst
so
gesagt,
rassistisches Bild.
Die RAF hat ja eben auch 30 Menschen umgebracht.
Natürlich.
War ja auch ein Stück weit an dieser Stelle menschenverachtend, wenn man Morde begeht. Ja.
Klar, auf jeden Fall. Das will ich auch gar nicht kleinreden. Also sie, ich habe ganz zu Anfang gesagt, ich glaube, sie hat es wirklich sehr unglücklich formuliert. Es geht ja in erster Linie um die Kapitalismuskritik, ne? Und sie ist von der RAF rübergesprungen, also von ihrer Arbeit, von ihrer schauspielerischen Arbeit, dass sie sich mit der RAF beschäftigt, zu der Kapitalismuskritik. Und ich würde mal sagen, das ist eher so ein marxistisches Leitbild, was sie da, oder den marxistischen Grundgedanken, den sie da teilt, und nicht unbedingt den der RAF, nämlich dass man Menschen umbringen kann für seine Ziele, weil das ist Terrorismus.
Jelle Haase spielt im aktuellen Film, der Bis wir tot sind oder frei heißt, eine linksautonome Aktivistin. Insofern ja, hat sie sich mit diesen Dingen beschäftigt. Ebru Taşdemir, jetzt auch vielen Dank bis hierher. In England haben Experten festgestellt, dass junge Leute stundenlang vor dem Bildschirm sitzen können, aber immer weniger in der Lage sind zu spontaner Kommunikation, zum wirklich spontanen persönlichen Gespräch. Und deshalb bietet eine Londoner Privatuni, die BPP Law School, jetzt Small Talk Kurse an. Udo Schmidt berichtet.
Chit-Chat-Module an der Uni im Fachbereich Jura. Sind denn die jungen Juristinnen und Juristen besonders langweilig und plauderunfähig? Nein, meint Johnny Hurst von der Law School, das sei ein ganz allgemeines Phänomen.
Die Kanzleien schicken die Leute zu uns und bitten darum, sie auf schwierige Gespräche vorzubereiten. Diese zu beherrschen, das ist schließlich Voraussetzung für eine Karriere.
Erst plaudern also, dann Geschäftsabschlüsse besprechen. In der Generation Social Media könnten alle schnell prägnante Kurztexte verfassen, sagt Hurst, aber ein spontanes, zumindest spontan wirkendes Gespräch führen, da stelle manche inzwischen vor ernste Probleme.
Der Grund ist, dass diese Generation beim Texten viel entspannter ist und es ihr an Selbstbewusstsein mangelt, wenn es um persönliche Gespräche geht und darum, wirklich wichtige Dinge zu erzählen und Zeit mit einem Menschen zu verbringen.
Haben Sie das auch beobachtet, Frau Taşdemir, dass der Smalltalk ein aussterbendes Phänomen ist? Eher nicht.
Nö, eigentlich nicht. Also nicht in meiner Umgebung, nicht in meiner Bubble. Aber ich bin ja auch ein bisschen älter.
Ja, aber kann natürlich sein, dass junge Leute, die sehr viel online kommunizieren und über Social Media, dass es tatsächlich ein Selbstbewusstseinsproblem ist, wenn man dann einem echten Menschen eye to eye gegenübersteht und dann auch auf Fragen antworten soll, die man vielleicht so nicht erwartet hatte.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich bewundere das ja manchmal, wenn man zum Beispiel im Aufzug fährt. Früher hat man sich ja kurz übers Wetter unterhalten oder so. Ne? Also zumindest war das bei mir in meiner Jugend noch so, dass ich zumindest angequatscht wurde von älteren NachbarInnen und dann so. Und mittlerweile fahren junge Leute mit mir zusammen im Aufzug und man guckt sich gepflegt ins Gesicht und sagt nichts. Und ich traue mich dann, was zu sagen, und dann wird das weggelächelt und dann war's das. Also es ist schon echt auffällig, das stimmt. Also das kommt wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ob das jetzt Social Media geschuldet ist.
Aber gut, es verändert sich offensichtlich was. Und es ist schon die Frage, wie das sich dann auch im Berufsalltag auswirkt. Denn es ist ja schon so, wenn man auch ein Netzwerk oder networken will, um so neudeutsch zu sagen, haben will, dann braucht man ja gute Kontakte. Und das kann man ja nicht über Faktenwissen dann das Gespräch führen, was man sozusagen führen will, um anzuknüpfen mit jemandem.
Es ist eine hohe Kunst, das habe ich jetzt kurz gelernt. Anscheinend ist es eine so hohe Kunst wie zum Beispiel Putzen, das wird ja auch mal total unterschätzt, oder auch die Kunst des schnellen Wortes oder des belanglosen Gesprächs. Das ist anscheinend so eine hohe Kunst, dass man es lernen muss. Und wenn man es kann, dann ist es ein Talent, anscheinend.
Ja, auf jeden Fall eine Fähigkeit, die einem weiterhelfen kann. Ebru Taşdemir war zu Gast. Was machen Sie jetzt, Frau Taşdemir? Sie gießen wahrscheinlich die Orchideen auf dem Fensterbrett, oder? Nehme ich an. Die brauchen bestimmt Wasser, weil es ja immer wärmer wird.
Allerdings, ich werde sie düngen nachher. Und erstmal mache ich mir einen Kaffee, wenn ich darf.
Sehr gut, klar, Sie dürfen. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns
hatten.
Danke.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Schön, dass Sie dabei waren und uns zugehört haben.